Herzlich willkommen beim Finanzen verstehen Podcast, der Podcast für Privatanleger in Österreich. Heute nicht mit mir, sondern mit dem Markus, und zwar geht es um eine Live-Aufnahme von unserem Community-Event vom 2. März 2023. Hier hat er den CEO der Wiener Börse, Christoph Bojan, interviewt. Dieses Interview wollen wir natürlich nicht vorenthalten und deswegen gibt es das auch hier in unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören.
Dr. Christoph Bojan bei mir begrüßen. Herzlich willkommen nochmal.
Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ich finde das ja super sympathisch, das Setup heute, ja, weil wenn ich sonst den Raum so voll habe, dann bin ich der Master of Disaster, ja, und muss hier die Moderation übernehmen. Das liegt nun hier an einem heute. Ja, ich kann ganz entspannt den Interviewpartner machen. Also ganz herzliches Willkommen von unserer Seite. Wir haben euch gerne hier. Ja, es ist genau so, wie wir als Haus sein wollen. Wir wollen ein sehr offenes Haus sein, sind auch für alle anderen Kooperationen immer offen. Also wer da weitergehende Bedürfnisse hat, der spricht uns bitte heute an, am besten hier und gleich. Eine Frage, weil die Heiligen Hallen erwähnt wurden. Wer ist bei der alten Börse ausgestiegen?
Ah, super. Das würde jetzt keiner, ich glaube, das gibt jetzt keiner zu.
Wunderbar. Nein, ich mache das immer gerne, weil wir sind Börse mit Migrationshintergrund und haben ja den 7. Standort jetzt in der Stadt. Aber gut, dass das geklärt ist. Wunderbar.
Ja, vielen Dank, lieber Christoph, für diese wunderbaren Worte zum Einstieg. Du siehst, wir haben ja nicht nur ein zahlreiches Publikum, sondern wir haben heute auch ein sicherlich sehr breites Publikum. Das bedeutet, wir haben sehr erfahrene Anleger teilweise, wir haben aber auch sicher Börsenneulinge. Von daher möchte ich jetzt mit dir, lieber Christoph, mal starten mit einer sehr allgemeinen Frage. Was macht die Wiener Börse eigentlich?
Ja, was macht die Wiener Börse? Das ist eine große Frage. Du bist an der Kurzform interessiert. Die Wiener Börse ist eine Börse wie jede andere Börse, nämlich mit dem Geschäftsmittelpunkt, was sehr einfach ist, Anlegerin A mit Anleger B auszutauschen und eine Plattform dafür zu bieten. Früher bauten Börsen dafür große Gebäude, wo sich Händler treffen konnten. Und dann kam die zweite Komponente noch dazu, das Regelwerk. Also wer darf da handeln, was darf er da handeln, an welche Handelsregeln muss man sich halten. Und das ist natürlich heute alles voll elektronisiert. Und nach wie vor aber der Kern unseres Daseins. Und aus diesem Kern leiten sich dann allerdings vielfach weitere Geschäftsfelder ab. Denn dieser Kern, der nach wie vor ein sehr attraktives Geschäft ist, aber der hat nun mal ein Problem. Und das ist das Problem, das alle Infrastrukturanbieter haben. Ja, dass wir ja letztlich nur die Schienen legen oder das Stromnetz bauen. Aber wie viele Waggons da drauf fahren, mit welcher Beladung und mit welcher Interaktion von welchen Handelspartnern, das hat der Infrastrukturanbieter meistens nicht unter Kontrolle. Und so auch bei uns. Wir stellen das Handelssystem hin, ein hochperformantes Handelssystem, ja, was nicht nur bei uns in Verwendung ist, sondern an vielen anderen Börsen auch. Aber dann kommt es eben auf die Handelsteilnehmer an. Und die Handelsvolumina schwanken deswegen zum Teil extrem, ja, weil sie natürlich von den übergeordneten konjunkturellen Umständen bestimmt sind, von den Handelsinteressen, von der Attraktivität der österreichischen Aktien und so weiter und so fort. Und deswegen werdet ihr bei allen Plattformbetreibern immer dieses Bestreben feststellen, sich möglichst breit weg zu diversifizieren von den Ertragsquellen, die man eben am wenigsten unter Kontrolle hat. Und das führt bei uns dazu, dass wir ganz umfangreich IT-Dienstleistungen anbieten. Wir betreiben ja von hier aus nicht nur die Wiener Börse, sondern auch die Prager Börse, auch die Börse in Budapest, in Zagreb und in Laibach. Wir betreiben von hier ein Datenhub, das die gesamte zentral- und osteuropäische Region über 10 Märkte konsolidiert und dann die Daten ja in die westeuropäische und ja, vor allen Dingen nordamerikanische Finanzwelt hineinträgt. Wir berechnen Indizes, wir betreiben diverse Listing-Services, wir haben eine Tochterbörse in Prag, wir haben überhaupt noch weitere Beteiligungen an Energie- und Strombörsen. Und ja, so fühlen wir uns wohl mit diesem diversifizierten Geschäftsfeld, das sich auch ständig entwickelt, auch gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Der Nationalbörse geht es gut, sogar sehr gut, das kann man, so viel kann man sagen.
Bist du jetzt auch schon ein bisschen in das Geschäftsmodell der Wiener Börse eingetreten? Das heißt, neben dem Handel, was sind jetzt die konkreten Betätigungsfelder noch der Wiener Börse?
Ja, ich habe sie aufgezählt. Also Zentralverwahrung in Prag vor allen Dingen, also da, wo die Wertpapiere dann tatsächlich hinterlegt werden. Dann in Wien auch das Clearing, also da stellen wir uns als zentraler Kontrahent zwischen die Handelsparteien und übernehmen das Ausfallrisiko jedes Geschäfts. Dann die Indexberechnung, die IT-Services, Datengeschäft, das sind so die großen, und natürlich das Beteiligungsmanagement, das sind so die großen Blöcke.
Ja. Ja. Jetzt ist es ja so, wenn ich meine erste Aktie sozusagen kaufen möchte, dann denke ich oder initiiere ich oft die großen Big Player, gerade in Amerika. Also wir kennen sie alle, die Apples, die Amazons und so weiter. Mhm. Jetzt meine Frage an dich, warum könnte es auch eine Option sein, sich mit heimischen Titeln auseinanderzusetzen, beziehungsweise mit dem ATX?
Ja gut, also ich hoffe, das wird getan und umfangreich getan. Ja, also das, der Home-Bias ist nicht nur problematisch, er ist auch manchmal absolut gut, korrekt, weil er den Einstieg bringt und man wundert sich ja oft, ja, dass die Leute in die entfernteste Klitsche in Amerika investieren, ja, wo sie gerade mal die ISIN kennen, aber das Real Business und das Real Yield und Dividend Producing Geschäftsmodell direkt vor der Haustür übersehen. Also natürlich lohnt es sich insbesondere auch auf österreichische Aktien zu schauen. Jetzt ist das nicht rollenadäquat für mich, Anlageempfehlungen zu geben. Ich bin ja Infrastrukturanbieter. Ich glaube aber, dieser Tage insbesondere ist der Hinweis auf die österreichischen Aktien erlaubt, weil sie doch nach der Meinung vieler Analysten derzeit außerordentlich günstig bewertet werden. Wir reden also von Kursgewinnverhältnissen im Bereich von 7 im Durchschnitt, im ATX-Durchschnitt. Wir reden von Dividendenrenditen jenseits der 8% teilweise, ja, und aktuelle Konsensschätzungen fürs heurige Jahr, nicht etwa historische Betrachtung. Also verglichen mit einem DAX-KGV, ich sage jetzt hoffentlich nichts Falsches, von 11, 12, 13 zurzeit, einem Stocks-Niveau von 14 vielleicht und natürlich dem traditionell amerikanischen, dem S&P 500, weiß nicht, um die 20 derzeit. Ja,
ungefähr,
ist das natürlich eine außerordentlich günstige Bewertung nach der Meinung vieler Analysten. Wie gesagt, ja, wir sind... Naja, da muss man schon drauf achten. Wir sind redlich neutraler Sachwalter zwischen den Parteien. Wir sind der ehrliche Makler. Wir sind striktest neutrale Infrastruktur und enthalten uns da jeder. Ich bin ja fuchsteufelswild geworden. Als ich in Österreich kam, wurde ich auch mal gefragt, was machen Sie, damit der ATX steigt? Naja, wahrscheinlich gar nichts, denn es wäre strafbar. Ja? Also es ist einfach none of our business. Aber trotzdem darf ich ja Analysten zitieren und die sagen, schaut's hin auf die attraktiven Bewertungen und die österreichischen Unternehmen. Ich meine, schaut's euch doch an, ihr kennt sie ja alle. Ja, natürlich im internationalen Maßstab eher mittelgroße Unternehmen, aber diversifizierte Geschäftsfelder, Real Yield und Dividend Producing, ja, auch große Ausschüttungshistorie, etablierte Geschäftsmodelle, breit aufgestellt, Weltmarktführer häufig in ihren jeweiligen Nischen. Also es lohnt sich da schon hinzugucken und ja,
Punkt. Jetzt hast du es ja angesprochen, die Bewertung des ATX ist vergleichsweise relativ günstig zurzeit. Tatsächlich ist es aber so, dass wir in Österreich vergleichsweise noch immer eine relativ niedrige Aktionärsquote haben. Wie siehst du das? Also wie können wir schauen, dass wir das Investieren im Kapitalmarkt attraktiver gestalten, auch vielleicht hinsichtlich der Käst oder der Behaltefrist?
Ja, absolut. Ist eigentlich alles genannt. Also da entwickelt sich ja viel. Wir haben das jetzt auch jüngst erhoben mit dem Aktienforum der IV zusammen. Ist natürlich ganz spruchreif. Da werden wir auf die große Bühne treten und auch neue Aktionärsquoten, die wir sehr substantiiert wissenschaftlich erhoben haben, werden wir dann in die Breite tragen, um einfach auch das Argument für die Politik nochmal zu schärfen. Schaut's, da sind wirklich auch relevante und breite Bevölkerungskreise betroffen mittlerweile durch dieses Thema. Denn diese Leute machen ja genau das Richtige. Sie schauen, sie sind finanziell selbstständig und betreiben eine eigenverantwortliche Vermögensbildung aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus. Österreich ist zunächst natürlich ein sehr wohlhabendes Land und es gibt viele Leute, die Ressourcen zur Verfügung haben, sich dem Kapitalmarkt zuzuwenden. Aber es gibt natürlich auch große Herausforderungen bei der Zukunftsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme. Ja, als ich ins Berufsleben eintrat, haben in Österreich 4 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Pensionisten finanziert. Heute sind es noch 3. Wenn ich in Pension gehe, in 20 Jahren werden es noch 2 sein. Also die Tragfähigkeit dieses umlagefinanzierten Systems in seiner jetzigen Verfassung und der Subventionen aus dem öffentlichen Haushalt, ja, meine Damen und Herren, 3-mal Hypo Alpe Adria, jedes Jahr. Fast das gesamte Lohnsteueraufkommen rein in die Stützung der Pensionssysteme. Das ist die Realität der Verfassung dieses Rentensystems hier. Nur damit da keine Irrtümer drüber entstehen. Ja. Und da gibt es Leute, die das erkennen und daraus kommt eben die Notwendigkeit, sich selbst zu engagieren. Und dann ja, kommt es zu dieser wahnsinnigen Steuereeskalation. Österreich ist führend bei der Besteuerung von Aktienerträgen. Die Leute gehen arbeiten. Dann investieren sie aus versteuerten Arbeitseinkommen. Dann werden sie Mitunternehmer. Dann wird die Körperschaftssteuer fällig. Und aus dem körperschaftsversteuerten Unternehmensgewinn werden Dividenden ausgeschüttet und die werden dann nochmal mit rekordverdächtigen 27,5 besteuert. Also absolute, wirklich europäische, wenn nicht sogar Weltspitze bei der Besteuerung von Aktienanlagen. Da muss natürlich was passieren, ja. Selbstverständlich.
Ja. Ja, wunderbar. Ich glaube auch, wir werden auch nachher diese Thematik noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Kurz jetzt einmal, bevor die Gesellschaft ja diesen Blick auf diese Thematik richten kann, braucht es ja die finanzielle Bildung. Jetzt meine Frage dazu, welche Aktionäre müssen hier zusammenspielen, damit hier langfristig und nachhaltig die finanzielle Bildung in Österreich gesteigert wird?
Naja, also das hat ja so viele Ebenen. Da gibt es eine staatliche Ebene, natürlich, klar. Ja. Und da muss man auch der amtierenden Bundesregierung ein Kompliment machen. Das ist ja adressiert. Es gibt eine nationale Finanzbildungsinitiative. Da sind Arbeitsgruppen aufgesetzt. Und das diffundiert so langsam, aber sicher dann in die Lehrpläne rein. Das hat meistens so Implementierungszeiten. Der Erwin Hof ist auch da, der beantwortet das Thema bei uns. Also wer sich da näher interessiert, kann mit ihm gerne ins Gespräch kommen. Ja, und der Erwin und ich, wir sind ja natürlich business-driven und es matcht nicht ganz immer so mit den Implementierungszeiten, ne, die wir so gewöhnt sind aus unseren Abläufen. Aber bitte, ja, fair enough. Das muss natürlich alles ordentlich abgewogen und wohl gewägt werden und die Mühlen malen da langsam und ja, erfreulich. Aber es ist eben erfreulich, dass das erkannt ist, was unterscheidet die von denjenigen, die eben tätig sind am Markt und die, die nicht am Markt sind. Und das ist natürlich diese Fähigkeit, sich finanziell da exponieren zu können, aber vor allen Dingen auch, die tätig sind, die wissen einigermaßen, was sie tun. Und Bildung zahlt sich immer aus. Und Bildung ist vor allen Dingen auch der beste Anlegerschutz. Ja, also deswegen kann man ja da auch, hat man auch die Verbraucherschützer an Bord. Deswegen hat man auch den ein oder anderen Kapitalmarktkritischen da an Bord aus diesem Schutzgedanken heraus. Aber es gibt einen viel mächtigeren Layer noch. Und das ist diese weithin unterschätzte YouTube-Revolution. Ja, und ihr seid ja auch Teil dieser Bewegung, ja, dass da Leute im Rahmen einer Selbstermächtigung ja, sich interessieren, die entsprechenden Foren finden und die neuen Medien das natürlich dann auch entsprechend ermöglichen. Und es hat ja mittlerweile eine Dimension erreicht, die verzwergt ja wirklich vieles von dem, was auch ich entlang meiner Karriere oft finanziert habe. Also wir werden das immer weitermachen als Börse. Ja, und natürlich ist es auch Teil unserer DNA und ist auch Teil unseres öffentlichen Auftrags. Auch ganz unsere eigenen Motivationen. Natürlich stehen wir ein, auch öffentlich, für unsere Überzeugungen an der Stelle. Aber wenn du teilweise die Klickraten und diese Gravitas dieser neuen Finfluencer da siehst, ja, also ein Dr. Kommer, ein Dr. Beck, ich glaube, die haben mehr für die mitteleuropäische Finanzbildung getan als jeder Bildungsminister von Schleswig-Holstein nach Kärnten, ja, also das ist, hat eine Dimension, das verzwergt vieles von privatwirtschaftlichen Initiativen dramatisch und trägt dann auch zusammen mit der richtigen Marktphase, ja, die wir ja hatten in den letzten Jahren, das hat so eine Wucht entfaltet, führt auch zu großen Zuwächsen in der Aktionärsquote.
Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, ich glaube, es ist einfacher als heutzutage geht es ja nicht mehr, sich selbstständig vor allem auch weiterzubilden. Deswegen möchte ich auch einmal ein bisschen in die Vergangenheit kurz mit dir schauen und auf deine persönliche Sicht eingehen. Und zwar möchte ich dich gerne, ja, jetzt ist es soweit. Und zwar möchte ich dich gerne fragen, wie hast denn du damals mit dem Investieren angefangen? Ja. Oder was waren deine ersten Schritte?
Ja, Zufall, ehrlich gesagt. Ich war vielleicht 14, 15. Saß als Piefke natürlich vor der Tagesschau. Da wurde damals noch, ist irgendwie verloren gegangen, da wurde damals noch am Ende jeder Tagesschau der Dollarkurs berichtet. Und es war also wirklich eine dramatische Erkenntnis für mich, weil ich dann feststellte, Mensch, der schwankt ja. Potzblitz, ja. Also da muss man ja nur, billig kaufen und teuer verkaufen, dann könntest du einen Gewinn machen. Dass das natürlich nicht so einfach ist mit dem. Das war die Initialzündung, ja. Total verrückt. Und dann, ja, waren es ja auch die 90er Jahre und dann kamen die großen Privatisierungswellen und wurde ein gesamtgesellschaftliches Thema natürlich. Und so bin ich dann da rangekommen. Ja.
Jetzt ist es ja so, gerade wenn man anfängt mit dem Investieren, dass man durchaus den einen oder anderen Fehler begeht. Das ist
schrecklich, nur Fehler.
Nur Fehler, ja. Natürlich. Deswegen, weil du nur Fehler gemacht hast, möchte ich jetzt fragen, welche Fehler waren das denn konkret, beziehungsweise welche Tipps kannst du den Börsenneulingen mitgeben, die auch vielleicht heute hier im Publikum sind?
Ja, das ist ja das Schlimme. Man kann das ja leider so oft wiederholen, wie man will. Es muss ja da jeder selber durch das Tal der Tränen gehen. Also meine Reise begann genauso, wie sie häufig heute beginnt. Deswegen ist daran auch nichts Falsches, weil Spekulation hat eben einen sehr aktivierenden Charakter und es führt die Leute an den Markt heran und dann interessieren sie sich und dann merken sie und probieren sich aus und probieren ihre Modelle aus und kommen dann hoffentlich irgendwann zu der Erkenntnis, dass das eben dauerhaft nicht trägt. Ja? Also was ich sagen will, meine Reise begann natürlich, wie so viele Investorenreisen, eher auf der Wettseite, noch schlimmer als Spekulation, also Wette, das wirklich Zufallsbehaftete, ja, dann entwickelt man sich ja weiter, also versucht sich von der Zufallsbehaftung etwas zu lösen, dann hat man schon so die ersten Konzepte, wie es denn funktionieren könnte, aber das ist dann alles auch eigentlich Spekulation. Naja, und dann kommt es zur Investition und die Investition fragt ja immer nach dem Future Cashflow, also wo ist sie denn die profitable Firma, die auch ausschüttet, ja. Und das Ganze dann lebensbegleitend breit angelegt, am besten Sparplan unterlegt. Ja, ich weiß, klingt wahnsinnig langweilig, aber wir sprechen uns in 20 Jahren.
Ja. Wann kam dieser Punkt, wo du da gesagt hast,
ja,
du
schwenkst? Ja, erschreckend spät, das ist ja das Tragische daran. Jetzt hatte ich allerdings den Vorteil, weil ich ja sehr früh das auch beruflich umsetzen konnte oder durfte. Ich wurde ja sehr früh Börsenmakler. Insofern hat meine Spekulationsgeschichte, insofern den Vorteil, natürlich größte Erfolge, aber auch größte Niederlagen, naja, und dann leicht über der systematischen Kapitalmarktrendite rausgekommen, wenigstens. Also insofern hatte ich immer das Privileg, dass ich so nah am Markt war, dran war, dass sich das wenigstens noch ausgezahlt hat. Für die Privatanleger zahlt sich ja nicht aus, die sind einfach weg, ja, weil sie frustriert, pleite, sich vom Markt abwenden. Und was sich wirklich lohnt zu verstehen, gleich von Anfang an, ist wirklich dieses Wettgeschäft, das Spekulationsgeschäft und das Investitionsgeschäft intellektuell zu trennen. Ja, also Wette, zufallsbehaftet, Spekulation, naja, vielleicht schon eine erste Vorstellung, kann gut gehen, muss nicht gut gehen. Und dann die Investition, die das Handwerkszeug, was die systematische Kapitalmarktrendite abgreift. Mehr wird es für euch nicht. Es tut mir total leid. Aber es ist wirklich, lasst es euch sagen, ich habe alles gehandelt, was dieser Planet hergibt. Werdet den Markt dauerhaft nicht schlagen. Gibt es immer Sonderfälle, wer sich das richtige Arbitrage-Modell baut. Aber das sind technisches Vorauswissen. Ja, das ist was anderes. Oder wer Insider-Informationen will, das ist auch was anderes. Aber wer sich von außen dem Markt als durchschnittlicher Anleger nähert, für den gibt es die systematische Kapitalmarktrendite. Die liegt 100-jährig gemessen, inflationsbereinigt bei 5%. Ich weiß, wieder wahnsinnig enttäuschend, ja. Aber inflationsbereinigt, ganz wichtig. Ja, wir sind immerhin im inflationsbereinigten Bereich. Und das kann man ja sehen, wie man will. Es ist viel, es ist wenig. Es ist wurscht. Es ist das, was da ist. Es ist das, was möglich ist. Mehr ist nicht. Punkt. Und mehr wird's auch nicht. Und wer drüber ist, geht in den Bereich der Spekulation und wer drunter ist, gibt eben Rendite hin. Ja. Und deswegen, also systematische Kapitalmarktrendite abgreifen mit einem breit gestreuten Portfolio, lebenslang betrieben und dann in der Sicherheit ruhen, bitte, dass man mit dieser Vorgehensweise alle anderen Handlungsalternativen brutal geschlagen hat. Die Bonds, 100-jährige Rendite, 2% inflationsbereinigt. Die Immobilien, 100-jährig, 2% inflationsbereinigt, schwer investierbar, ja. Commodities, null, zero, nada, nothing, niente. Gold, auch so um die 2% seit 70, eigentlich auch null. Aber der Markt war so verzerrt vorher, dass man es nicht messen kann. Also, die Quintessenz ist, Aktien schlagen langfristig alles, und zwar mindestens ums Doppelte. So einfach ist das.
Sehr fein gesagt. Vor allem sehr gut ausgeholt. Kommen wir jetzt abschließend zur letzten Frage und kommen wieder zurück ins Hier und Jetzt. Wir haben im Jahr 2022 durchaus ein intensives Börsenjahr gehabt mit durchaus einigen verschiedenen Problemfeldern, die durchaus auch wieder gleichzeitig aufgetreten sind. Hohe Inflation, steigende Zinsen, Lieferketten gab es, Kriege, wie wir wissen. Anfang des Jahres jetzt hat sich die Börse dann doch auch wieder etwas erholt, könnte man so sagen. Ich weiß, du hast keine Glaskugel, lieber Christoph, allerdings möchte ich dich das trotzdem fragen, kurzfristig. Wie siehst du die Aussichten in den kommenden Monaten und wo siehst du den ATX Ende des Jahres?
Naja, das ist eine maximal übergriffige Frage nach dem Vorhergesagten. ich habe eine glasklare Vorhersage fürs Börsenjahr 2023. Das Börsenjahr 2023 wird genauso wie es Jahr 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, you name it.
Bis zu deinem Anfang.
Es ist wurscht. Der heutige Einstiegspunkt ist genauso gut wie jeder andere. Wichtig ist nur, dass man beginnt. Lebenslanges, begleitendes Aktiensparen, breit angelegt. Und dann ist der Zeitpunkt so gut wie jeder andere.
Besser kann man es nicht sagen. Wunderbare Abschlussworte, lieber Christoph. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.